Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste und ganz besonders liebes Ehepaar Inge und Rainer Wende aus Dierdorf, ganz herzlich willkommen hier in der Ringstraße zu diesem Abend der Begegnung. Dieser Abend ist ja mit einem Wort überschrieben, was uns alle mehr oder weniger betrifft. Das Wort Krebs. Und deswegen sind wir hergekommen, weil, glaube ich, jeder von uns, wenn er dieses Wort hört, eine gewisse Angst hat. Und wir haben uns gedacht, nichts Schöneres gibt es, jemanden einzuladen, der diese Angst, die wir Menschen immer wieder haben bei diesem Wort, uns nehmen kann, aber nicht nur nehmen kann, sondern uns einen Weg aufzeigen kann, der dorthin führt, wo es nur Freude geben wird, bei unserem Vater oben im Himmel. Ich möchte uns zu Anfang zwei, drei Verse aus einem Psalm vorlesen und anschließend um Gottes Segen und seine Schirmherrschaft für diesen Abend bitten. Anschließend übernimmt denn das Ehepaar Wende aus Dierdorf von dem Missionswerk Leben und Hoffnung diesen Abend und berichten. Wir sind alle gespannt. Ich möchte einfach zwei, drei Verse aus dem 46. Psalm lesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Großer Gott und Vater, danke für diesen Sommertag, den du uns geschenkt hast. Wir sind der Einladung gefolgt hier in diesem Raum. Hab Dank für die Bewahrung, für die Begleitung auf dem Weg hierher. Und jetzt, Herr, bitte ich dich, wache du über diese Abendveranstaltung. Halte durch dein Wachen und Aufpassen alles Störende von uns, sodass wir etwas erleben von deiner Herrlichkeit, von deinem Evangelium, von deiner Liebe und von deiner Gnade, die du uns immer wieder anbietest. Herr, ich bitte dich ganz besonders für das Ehepaar Rainer und Inge Wende aus Dierdorf. Sie haben etwas erlebt am eigenen Körper. Sie haben etwas erlebt mit dir. Und du kannst sie jetzt wunderbar gebrauchen in der reifen Ernte, die vor uns, die um uns herum ist. Herr, und so segne sie ganz besonders heute Abend, wenn sie durch diesen Abend führen und leiten. Herr, sei aber auch mit uns, dass wir bereit sind, unsere Herzen zu öffnen, aufzunehmen und dann aber das weitergeben, was du von uns erwartest. Und so bitte ich um deinen Segen, um deine Gnade für diesen Abend und schenk uns Freude, dir zuzuhören, was du uns ganz besonders an diesem Abend sagen möchtest. Dir gebührt die Ehre. Amen.
Ich darf Sie alle herzlich grüßen hier heute Abend. Und ich freue mich darüber, dass Sie den Mut hatten, zu einem solchen Thema hier zu erscheinen, sich praktisch dieser Spannung auszusetzen, die ja ein solcher Begriff wie Krebs in sich birgt. Ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen, ein lieber Amtsbruder, also ein Pastor, ein Pfarrer aus Frankfurt, wir waren vor einiger Zeit dort, der begann diesen Abend damit, dass er in die Gemeinde, in diese Veranstaltung hinein sagte, ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich habe einen aus unserer Gemeinde ja zu begleiten gehabt in der Universitätsklinik in Frankfurt und wie manchmal bin ich diese Stufen hochgegangen dort in diesem Klinikum auf diese Station, wo diese Hämatologie oder Onkologie, Intensivstation, wo diese Leukämiekranken da so behandelt werden, liegen. Und ich habe manchmal gebetet, Herr Jesus, Vater im Himmel, gib doch, dass der Betreffende, den ich eigentlich besuchen soll, dass der nicht da ist, dass der gerade irgendwo zur Behandlung oder so, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll. Dieser Begriff Diagnose Krebs führt meist dazu, dass man so sprachlos wird. Ich frage Sie so ganz ehrlich, machen Sie gerne Besuche bei solchen Menschen in Ihrer Nachbarschaft? Oder fahren Sie gerne irgendwo in die Universitätsklinik, auf eine onkologische Station oder hämatologische, onkologische Intensivstation? Das Problem ist, wenn man dann dort erscheint, wenn man dann wirklich schon dahin geht, dann sagen Sie sich doch heute schon Tage vorher, bevor dieser Besuch ansteht, was soll ich denn da sagen? Wie soll ich dem denn begegnen? Und dann merkt man mit einem Mal, wie wenig Worte sind. Worte sind zu leer. Dann erlebt man seine Hilflosigkeit. Aber nun überlegen Sie einmal, ich nehme Sie einfach bewusst mit in so Situationen. Dann kann man das am besten so nachvollziehen. Was soll dann der Betroffene sagen, der da vielleicht gestern diese Diagnose bekommen hat? Der sitzt da, der Arzt gegenüber, und er sagt ihm jetzt, Sie sind, wie das bei meiner Frau war, voll Krebs von Kopf bis Fuß. Zunächst einmal erlebt man, dass man mindestens 24 Stunden, die meisten sprechen auch von 48 Stunden oder noch länger, bis sie das für sich selbst so richtig realisiert haben, ich bin betroffen. Der Arzt hat nicht von irgendeinem gesprochen, sondern ich bin jetzt derjenige, der in der Situation steht, und wie soll ich denn damit umgehen? Und als nächstes kommt das tiefe Loch, von dem die meisten sprechen. Sie fallen in ein tiefes Loch. Sie sind einfach hilflos. Sie wissen nicht mehr weiter. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Und die meisten sagen uns dann, wie gut, dass sie da sind, dass man mit ihnen ehrlich darüber sprechen kann, wie das jetzt so da drinnen aussieht. Weil wenn ich das jetzt als Betroffener meiner Ehefrau sagen würde, oder als betroffene Ehefrau meinem Mann oder meinen Kindern oder meinen Eltern so mitteilen würde, wie der Arzt mir das eben einfach so dargelegt hat, dann würde ja mein Ehepartner oder so meine Allernächsten, meiner Lieben, die würden ja neben mir zusammenbrechen. Die würden das ja gar nicht aushalten. Und merken Sie, jetzt beginnt etwas. Der Betroffene, er zieht sich immer mehr in sich selbst zurück. Warum? Weil er für sich selber das so realisiert, mich versteht ja keiner. Mich kann gar keiner verstehen. Und die Umgebung der Nächsten in der Familie oder Freundeskreis, die stehen auch hilflos da und sagen, was soll ich denn sagen? Und so wird die Entfernung des Betroffenen und der nächsten Umgebung immer größer. Und das oft mitten in der Ehe, mitten in einer sonst intakten Nachbarschaft, Freundeskreis oder auch Gemeinde. Jeder ist hilflos. Und das prägt die Situation. Nur, ich frage nochmal, wie soll der Betroffene mit einer solchen Situation umgehen, wo er einfach erkennen muss und erleben muss, die nächsten Freunde, die Menschen, die ihm eigentlich immer so nah waren, die haben selber Angst. Haben selber keine Mitteilung, kein Wort mehr. Und in diese Hilflosigkeit hinein ist man sehr allein. Von beiden Seiten. Und eigentlich könnte man das mit einem Wort Gottes ganz einfach umschreiben. Das ist mir eigentlich immer wieder neu durchgegangen, wenn ich das so gelesen habe. Aber das ist so die Beziehung Gott gegenüber. Aber das ist eine sehr schöne Umschreibung, wie der Apostel Paulus das in Epheser 2 einmal so schreibt. Er sagt, ihr waret ohne Christus ausgeschlossen. So fühlt man sich. Mitten in der nächsten lieben Umgebung, wo man eigentlich immer zu Hause war, ausgeschlossen. Oder hier steht dann fremd den Testamenten der Verheißung. oder daher ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. Und das spürt man in einer solchen Situation umso deutlicher. Habe ich da noch einen inneren Halt? Habe ich da noch wirklich ein Fundament unter den Füßen? Genau in der Situation erlebe ich buchstäblich, habe ich noch ein Fundament, was trägt? Und da bricht alles unter mir weg. Und da merkt man, habe ich eine persönliche Beziehung, eine lebendige Beziehung zu meinem großen Gott in Jesus Christus? Oder habe ich gar nichts? Beziehungsweise habe ich vielleicht dann nur irgendwie so einen übernommenen oder überkommenen Glauben? Ja, dann wird es real. Da wird erkannt, was wirklich dann noch da ist. Aber ihr Lieben, darf ich dazu sagen, es ist nicht leicht, diese Realität, Diagnose Krebs, so persönlich zu durchleben, zu durchleiden. Und trotzdem gibt es Hilfe. Ich muss aber sagen, dass wir in einer Situation sind, und lasst mich das so doch ehrlich sagen, weil das Informationen sind, die im Allgemeinen so nicht über die Printmedien oder weiß ich, also Radio, Fernsehen oder Zeitungen gegangen sind. Mit Tschernobyl hat eine Zeitepoche begonnen, eine tickende Zeitbombe. Und diese Problematik ist nicht nur im Osten, sondern die Wolken von Tschernobyl sind auch über unser Land gegangen. Und wir wissen, nur das ist allgemein nicht bekannt gemacht worden, dass nach 12 Jahren nach Tschernobyl, also im April 86, ist dieses Unglück, ist der Reaktor geplatzt dort, und nach 12 Jahren geht die Sache erst in die Breite. Das heißt, Sie können sich das vorstellen wie diesen Atompilz, erst der Schaft, so 12 Jahre, und dann kommt oben der breite Deckel drauf. Das heißt, die Leukämieerkrankungen, nicht nur, wie gesagt, in der Ukraine, in Weißrussland, in Moldawien, in Rumänien oder so, wo das ja wesentlich mehr ist als hier. Wir haben einen Zweig gegründet inzwischen, seit gut einem Jahr jetzt, auch in Moldawien. Selbst in Moldawien, wo dann ja doch schon, weiß ich, zwischen 100 und 150 Kilometer dazwischen liegen, müssen wir einfach sagen, dass da 26 Mal mehr Leukämiekranke sind als hier. Das ist praktisch fast jede Familie betroffen. Und dort wirklich Hilfestellung zu geben, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Auf der einen Seite Brötchen und Lebensbrot. Beides, diesen Menschen das zu geben. Wir sind jetzt im Mai noch da gewesen. Aber vielleicht kann ich da am Schluss noch das eine oder andere kurz berichten. Aber vielleicht das so als Hilfe und Statistik. Wir müssen uns den Realitäten stellen. Und das würde Folgendes bedeuten. Weltweit sterben zurzeit jährlich 7,2 Millionen Menschen an Krebs. 7,2 Millionen. Das ist unvorstellbar. Das Zweite, 900.000 oder gut 900.000 alleine in der Europäischen Union. In der Bundesrepublik Deutschland sind es inzwischen so ungefähr 350.000. Man geht davon aus, dass wir eben aufgrund auch der Tschernobyl-Geschichte ungefähr im Jahr 2010, also in einigen Jahren, und das steigert sich so, dass wir dann als Haupttodesursache überhaupt Krebs haben. Dass dann über 50% aller Todesursachen Krebs sein wird. Das ist erschütternd, aber leider die Wahrheit. Und wir haben an Leukämietoten alleine in Deutschland über 5000 jährlich. In diese Realität hinein müssen wir uns natürlich fragen, gibt es da eine Lösung? Können wir da Hilfe anbieten? Ja, es gibt Hilfe. Trotzdem sind da Fragen. Da ist die Frage zum Beispiel, warum lässt Gott das zu? Warum trifft es gerade mich? Und oft höre ich dann so diese Aussage, dass Menschen sagen, eigentlich bin ich doch immer sehr nett und sehr lieb gewesen. Ich habe doch keinem was zuleide getan. Warum ich? Warum nicht die, die da so betrügen und weiß ich, was da alles tun? Trotzdem Fragen, die dann offen sind, die sich dann stellen, Fragen nach der Therapie, Frage nach dem Sterben und Fragen nach dem Danach. Diese Fragen sind dann einfach da, die erleben wir. Und das ist das, was uns immer wieder beschäftigt, auch in der Begegnung mit den Menschen, die wir so begleiten. Und hier darf ich das so sagen, diese ersten Kontakte, die wir dann haben zu Betroffenen, und das ist meistens das Telefon, aufgrund dessen, dass die Leute das in dieser Broschüre lesen, die sie dann gleich auch kostenlos von da hinten vom Büchertisch mitnehmen können, dass sie uns einfach anrufen und dann sind die ersten Gespräche oft so anderthalb, zwei Stunden am Telefon. Und auf der anderen Seite, unser Gesprächspartner, die Betroffenen, dann haben sie etwa mindestens die Hälfte, meist zwei Drittel der Zeit, nur Schluchzen, nur laute Schluchzen. Und da hinein dann wirklich Hilfe zu geben, darin sehen wir unsere Aufgabe. Wir wollen sie jetzt auch einfach so ein Stückchen mit einbeziehen. In das, wie Gott uns selber da so hineingestellt hat, wie das aus eigener Erfahrung geworden ist. Und ich möchte ganz bewusst dazu sagen, wenn wir jetzt so ein Stückchen aus dem eigenen Erlebten berichten, dann hat das nicht die Bedeutung, dass wir uns als Ehepaar oder als Familie, als Personen in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern wir wollen sie einfach ein Stück Anteil nehmen lassen an dem, wie es durch manche Tiefen ging, aber auch, wie wir erfahren haben, dass Gott, dass der Jesus Realität ist und ihnen das einfach so ein Stückchen helfend rüber transportieren. Ich schaffe jetzt einfach so ein bisschen Sprungbrett für meine Frau. Sie wird es selber einfach so ein Stück berichten. Es war 1976, ich muss dazu sagen, dass unsere beiden Söhne beide mit Allergien reichlich behaftet waren, Asthma und Neurodermitis und alles Mögliche. Und dann waren sie auf Norderney in der Kinderklinik und dann hieß es also, sie können überhaupt nicht zu Hause weiterbleiben, sie müssten bis zum 21. Lebensjahr dann dort sein. Sie waren dann noch einige Zeit dort und dann stellte sich heraus, dass der Ältere von den beiden das Klima auf Norderney auf Dauer doch nicht vertragen hat. Er war dann immer nur noch auf Intensivstation dort. Das war also auch keine Lösung. Dann hieß es, okay, der Jüngere Norderney, der Ältere Schweiz Davos. Und wir so schön im Westerwald, herrliches Familienleben, nicht wahr? Und dann haben wir mit den Ärzten in Bonn in der Uniklinik gesprochen und gefragt, gibt es gar keine andere Möglichkeit und Lösung? Und dann sagte man uns, ja, vielleicht. Versuch wäre es wert. Versuchen Sie, einen Bau zu machen, spezielles Baumaterial, Ausstattung mit Filteranlagen und, ist egal, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Und dann könnte man versuchen, dass sie vielleicht zu Hause bleiben könnte. Das haben wir dann auch gewagt. Das ist ja auch nicht so einfach, das will ja auch alles irgendwo finanziert werden. Wir haben es aber gewagt, unsere Kinder konnten dann zu Hause bleiben. Und das war also, dass wir dass es 1986 im Sommer begann, haben dann diesen Bau versucht hochzuziehen, so weit wie möglich in Eigenleistung und Hilfe von Freunden und Geschwistern und so. Und wir haben es dann auch so einigermaßen geschafft, durch das Jahr 86 und 87. Und als ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr 87, dann also unmittelbar vor dem Neubeginn des Jahres 88, dann so die letzten Feinarbeiten gemacht habe in diesen Isolierraum und so weiter, dann kam meine Frau zu mir und sagte, was ich mir jetzt wünsche, ist ein ruhigeres Jahr, einfach mal zu verschnaufen. Einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Einfach mal wieder neue Kräfte zu sammeln. Das war unser gemeinsamer Wunsch. Und ich war dann zu einem Dienst in Berlin. Ich bin evangelischer Pastor, aber dann im evangelistischen Dienst unterwegs gewesen, das heißt zu Vorträgen im In- und Ausland. Und da war ich also bei der Gelegenheit in Berlin zu einer Evangelisation, also eine Vortragsreihe dort über biblische Themen. Und genau nach Berlin bekam ich dann die Nachricht, deiner Frau geht's nicht gut, sie ist im Krankenhaus. Als ich dann dienstags zurückkam, habe ich sie besucht im Krankenhaus und so über die nächsten Tage machte mich der Arzt darauf aufmerksam, dass da irgendwas so sehr seltsam wäre. Und ich hätte dann wieder nach Österreich gemusst zu einer Woche. Und er sagte mir, dass ich dann an diesem darauffolgenden Samstag bitte nicht fahren sollte, weil sich das so seltsam entwickeln würde mit den Blutwerten und also, dass er sich da nicht klar wäre. Ich möchte bitte nicht fahren. Und das war auch gut so. Genau an diesem Samstagmorgen, wo ich hätte nach Österreich fahren sollen, kam dann morgens der Anruf und dieser Arzt sagte mir, kommen Sie bitte ganz schnell, wir müssen Ihre Frau jetzt in die Uniklinik verlegen. Und dann bin ich hinter dem Krankenwagen hergefahren und habe meine Frau dort nach Gießen in die Uniklinik gebracht. Und das war unmittelbar vor Ostern. Und da macht meine Frau jetzt weiter.
Ich möchte beginnen mit einem Wort aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Als ich Gründonnerstag vor Ostern 1988 in Gießen in der Universitätsklinik lag, kam schon morgens früh vor 8 Uhr der Professor zu mir und sagte, Frau Wende, ich habe Ihnen etwas ganz Schlimmes zu sagen. Sie haben die aggressivste Form der Leukämie. Sie sind voll Krebs von Kopf bis Fuß. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich in dem Moment ungeheuer fertig war. Und als ehemalige Krankenschwester konnte ich mit dieser Diagnose auch etwas anfangen. Aber was das für mich im Einzelnen damals bedeuten würde, das konnte ich noch nicht erahnen. Wir haben dann noch eine Weile miteinander gesprochen und uns dann für den Abend zusammen mit meinem Mann verabredet. Als ich kurze Zeit später allein war, da habe ich überlegt, was wird dein Mann gleich sagen, wenn er kommt? Ich wusste nicht, dass er schon so ein Stück vorinformiert war. Was werden unsere Eltern sagen, unsere Geschwister, unsere Freunde? Und was werden unsere Kinder dazu sagen? Unsere Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 10 und fast 15 Jahre alt. Und im Gedanken an unsere Kinder, da war folgende Situation wieder vor mir. Genau 4 Monate vorher hatten wir eine uns sehr lieb gewordene syrische Christin an einer Leukämie verloren, beziehungsweise sie hat die Knochenmarktransplantation nicht überstanden. Sie hieß Jamila, war 31 Jahre alt und Mutter von 5 Kindern. Sie konnte in ihrem Land in Syrien nicht mehr behandelt werden und war aus diesem Grund nach Deutschland gekommen. Wir hörten damals von ihr und haben uns dann mit Freunden zusammengetan, um dieser Familie zu helfen. Ja, und die Hilfe sah zunächst so aus, dass mein Mann mit der Jamila in den einzelnen Kliniken gewesen ist, die mir dann später auch ein Stück Heimat wurden, hat mit den Ärzten gesprochen. Die waren bereit, auf ihr Honorar zu verzichten und sie als dritte Klasse Patientin abzurechnen und nicht als Privatpatientin. Ja, unsere Kinder waren sehr engagiert. Sie haben zuerst ihre Spardosen leer gemacht und dann unser Ältester, der hat Musik gemacht und hat dafür Geld bekommen. Und der Jüngere, der Tobias, der hat Bilder gemalt, die verkauft und Blumen auf den Wiesen gepflückt, zu Sträußen gebunden und die verkauft und hat an jedem erzählt, dass das Geld für die Jamila ist, damit sie wieder gesund werden kann und die 5 Kinder ihrer Mama behalten. Und wir haben damals in verschiedenen Zeitungen in Deutschland von der Jamila berichtet, von ihrer schweren Erkrankung, den hohen Behandlungskosten. Ja, und haben dann zum Spenden aufgerufen. Und wir haben über die ganzen Aktionen damals rund 260.000 D-Mark zusammenbekommen. Die Jamila ist behandelt worden, sie ist auch transplantiert worden und genau 2 Wochen nach ihrer Knochenmarktransplantation ist sie dann in der Nacht zum 1. Advent 1987 gestorben. Sie hat es doch nicht geschafft. Und nun 4 Monate später stehe ich in der gleichen Situation. Und als mir das so durch den Kopf ging, im Gedanken an unsere Kinder, da wusste ich, ich lasse alles mit mir machen, nur einer Knochenmarktransplantation werde ich nicht zustimmen. Als dann kurze Zeit später mein Mann kam, haben wir erst einmal miteinander geweint und gebetet. Und ich habe meinem Mann das dann auch so gesagt, wie ich das für mich jetzt entschieden habe, dass ich diese Transplantation ablehnen werde. Mein Mann sagte auch zu mir, ich trage deine Entscheidung mit. Wir sind dann am Abend zu dem Professor und hatten ein sehr ausführliches Gespräch. Wir haben gleich zu Beginn gesagt, dass wir bewusste Christen sind und dass wir um alle Dinge beten und dass für uns eine Knochenmarktransplantation im Blick auf die Jamila, die er auch gekannt hat, und unsere Kinder nicht in Frage kommt, dass wir das ablehnen. Und er sagte auch, dass er das gut verstehen kann und dass es viele Behandlungsmöglichkeiten gibt und dass er das schon respektieren wird. Und er sagte dann, was auf sie zukommt, wird jetzt sehr hart sein. Sie müssen kämpfen, egal wie die Behandlung aussieht. Sie müssen wissen, dass ihre Haare ausgehen werden. Das ist ja für Frauen so besonders wichtig, dass die Perücke fertig ist, bevor dies eintritt. Ihre Finger- und Fußnägel werden sich sehr stark verändern oder auch ganz ausgehen. Das sind alles Dinge, die normal sind und dazugehören. Und machen Sie nicht den Fehler und versuchen Sie allein mit Ihrer Krankheit fertig zu werden. Das schaffen Sie nicht. Reden Sie über Ihre Krankheit. Das, was Sie ausgesprochen haben, belastet nicht mehr so stark. Die Krankheit ist ab heute ein Teil Ihres Lebens und gehört dazu. Wir sind an diesem Abend mit vielen guten Ratschlägen im Gepäck nach Hause gefahren und hatten jetzt über Ostern Zeit, alles vorzubereiten. Mein Mann musste den Arbeitgeber informieren und wurde dann für eine unbestimmte Zeit von seinem Dienst freigestellt. Unsere Kinder brauchten für die nächsten Monate ein neues Zuhause, was organisiert werden musste. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich es noch einmal Zeit hatte, über mein Leben nachzudenken. Ich war zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Und wenn man mit einer solchen Diagnose da steht, dann läuft ja das Leben noch mal wie ein Film ab. Man weiß um viele gute Dinge, die im Leben passiert sind. Ich habe als Kind mein Leben schon dem Herrn Jesus anvertraut. Und man weiß aber auch um viele negativen Bereiche, die man vielleicht selber verursacht hat oder wo andere auch Probleme mit mir hatten. Für mich war es einfach ganz wichtig, dass ich an diesem Tag mit dem einen und anderen noch mal ein Gespräch führen konnte, um Vergebung bitten konnte. Ich wusste nicht, ob ich die Krankheit überstehen würde. Ich wusste nur, wenn ich sie nicht überstehen würde, dann muss ich mit meinem Leben vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Und darum war es mir ganz wichtig und auch ist mir heute noch ein ganz großes Geschenk, dass ich die Gelegenheit so hatte. Ja, Ostermontag sind wir dann wieder nach Gießen zurückgefahren. Für den Mittwoch nach Ostern war noch einmal eine Operation notwendig, die zwar nichts mit meiner Leukämie zu tun hatte, die aber damals für mich unbedingt erforderlich war. Den Abend vorher hatten wir dann ein Gespräch mit dem Ärzteteam. Die haben miteinander überlegt und besprochen, wie was gemacht wird. Und als die fertig waren, da haben wir dann gefragt, wie lange wird diese Operation dauern? Und dann meinte der leitende Chefarzt, das ist normalerweise keine große Sache und ist auch in einer Dreiviertelstunde erledigt. Und wenn wirklich Komplikationen auftreten, können das auch mal anderthalb Stunden sein. Aber wir sind auf alles gut vorbereitet und denken auch, dass alles gut gehen wird. Ich bin dann an dem Mittwoch operiert worden und als ich die Augen im OP aufmachte, waren über 5 Stunden vergangen. Und zwar war Folgendes passiert. Bei meiner Leukämieart ist die Blutgerinnung mit betroffen gewesen. Und bei einer Operation entstehen ja automatisch Blutungen. Und die Ärzte haben diese Blutungen nicht mehr so ohne weiteres zum Stillstand gebracht. Und ich habe dann im OP schon ganz viele Blutkonserven gebraucht, die vorher gar nicht mit einkalkuliert waren. Das war dann der Mittwoch. Und ab dem Samstag habe ich dann die ersten Chemotherapien bekommen. Vorgesehen waren zunächst einmal, dass ich 50 Chemotherapien bekommen sollte. Während und nach diesen Chemotherapien ist mein Knochenmark untersucht worden und der Professor kam dann und sagte, dass das sehr gut aussehen würde, dass man wohl die richtige Therapie gewählt hat. Und dann sagte er auch, nachdem diese 50 Chemotherapien vorbei waren und das Knochenmark ganz sauber war, die Ärzte sprechen von einem sauberen Knochenmark, wenn keine Krebszellen mehr da sind. Da sagte er dann, ich weiß, dass für Sie eine Knochenmarktransplantation nicht in Frage kommt, aber zu meinem Therapieplan für Sie gehört jetzt dazu, dass ich Sie nach Heidelberg schicke, in die Universitätsklinik und dort wird Ihnen ein Teil Ihres eigenen Knochenmarks entnommen. Und er sagte gleich dabei, das hat also nichts zu bedeuten, das ist lediglich eine Maßnahme, die zu ihrer Therapie dazugehört. Wir sind dann auch Ende Juni nach Heidelberg gefahren, haben dort den Dr. Körpling kennengelernt. Das ist einer der zwei deutschen Ärzte, die mit in Tschernobyl waren, als dieses Reaktorunglück dort war. Wir haben dem Dr. Körbling auch gleich zu Beginn gesagt, dass wir bewusste Christen sind und dass wir einen Vater im Himmel haben, dem wir vertrauen und auch zu dem wir beten. Und dass für mich oder für uns eine Knochenmarktransplantation nicht in Frage kommt. Im Blick auf die Jamila, die er auch gekannt hat, und unsere Kinder. Und dann meinte er, ja, ich kann das ja gut verstehen, aber ich biete Ihnen trotzdem an, dass Sie sich einmal unsere Station hier anschauen, auch mal mit Betroffenen sprechen, wie die das verkraftet haben. Und er wollte das einfach schmackhaft machen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich ein bisschen ärgerlich geworden bin und gesagt habe, dass mich das alles hier gar nicht interessiert, weil ich das sowieso nicht machen lasse und dass ich nur hier bin, weil es zu meinem Therapieplan gehört und dass wir so schnell wie möglich wieder nach Hause fahren werden, wenn ich hier fertig bin. Ja, ja, meinte er, beruhigen Sie sich, ich wollte Ihnen ja nur helfen. Ja, mir ist dann dort in Heidelberg in Narkose die Hälfte meines eigenen Knochenmarks entnommen worden. 2 Kilo etwa hat jeder Mensch und etwa 1 Kilo ist mir damals entnommen worden. Das wird aus den Hüft- und Beckenknochen gemacht. Und dieses Knochenmark ist dann außerhalb des Körpers noch einmal in einer Maschine mit Chemotherapie behandelt worden. Und diese Maschine hat auch die sogenannten blutbildenden Stammzellen heraussepariert. Und diese Stammzellen sind dann eingefroren worden als Konserve. Und ich weiß noch sehr gut, 3-4 Tage später sind wir nach Hause gefahren und ich habe keinen Blick zurück an diese Klinik gedreht. Ich habe das weit weg von mir geschoben. Am 1. August musste ich dann noch einmal in Gießen sein zu einer sogenannten hochdosierten Chemotherapie. Hochdosiert hieß damals für mich, dass ich 6 Tage bis zu 5 Therapien am Tag die 19-fach starke Dosierung bekommen sollte von dem, was ich bisher bekommen hatte. Und ich weiß noch sehr gut, dass das eine ganz schlimme Zeit war. Ich habe alle 2 bis 3 Minuten rund um die Uhr brechen müssen. Ende August wurde ich aus Gießen entlassen und galt als geheilt in Anführungsstrichen. Nun musste eben die Zukunft zeigen, ob die ganzen Therapien erfolgreich waren. Anfang September kamen unsere Kinder wieder nach Hause zurück. Mein Mann machte wieder einzelne Dienste. Der ganz normale Alltag kehrte bei uns ein. Und mir ging es auch eigentlich wieder richtig gut. Im November bekam ich einen ganz leichten Halsinfekt, gar nicht doll. Der Hausarzt kam dann und sagte, normalerweise würde ich da gar nichts machen, aber bei Ihrer Vorgeschichte will ich dann sicher gehen und gebe Ihnen ein Antibiotika. Aber er sagte, das ist wirklich nicht schlimm. Und mir ging es auch einige Tage später wieder richtig gut. Ich musste aber trotzdem nach Gießen zur Blutuntersuchung. Und der Professor kam dann und sagte, dass die Blutwerte wieder um die Hälfte abgesunken seien. Und als er das sagte, da gingen in mir alle Alarmglocken an. Wir haben dann versucht, mit dem Professor darüber zu sprechen. Und er war kurz angebunden und meinte, dass er jetzt keine Zeit habe, weil er gleich eine Vorlesung zu halten hat und dass er auch nicht weiß, was da passiert ist und dass er jetzt mein Knochenmark punktieren will und uns dann im Laufe des Tages anrufen und das Ergebnis mitteilen. Mit dieser Ungewissheit sind wir dann an diesem Tag nach Hause gefahren. Und im Laufe des Tages, da wuchs eine Angst in mir, wieder Leukämie zu haben, mit der ich absolut nicht umgehen konnte. Wir haben versucht, miteinander zu sprechen, mein Mann und ich auch miteinander zu beten. Und ich stellte fest, dass mir das überhaupt keine Hilfe mehr war. Dass ich das einfach gar nicht mehr nachvollziehen konnte. Angst kann einen Menschen ja richtig quälen. Und das habe ich an dem Tag erlebt, wie mich die Angst gequält hat, wieder Leukämie zu haben. Ich habe dann versucht, mich selbst zu beruhigen, indem ich dachte, der Anruf aus Gießen wird sicher gleich kommen. Und der Professor wird dir sagen, Frau Wende, alle Aufregung umsonst, die Maschinen im Labor, die sind kaputt, die haben falsche Werte ausgegeben. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Im Letzten habe ich gedacht, Gott wird es sicher so lösen für mich. Es wurde Abend, 6:30, mein Mann musste zum Dienst fahren. Der Anruf war immer noch nicht da. Meine Schwiegereltern, meine Schwägerin und mein Schwager waren dann gekommen, um mit den Kindern und mit mir auf den Anruf zu warten. Es wurde abends 8 Uhr Und dann um 9 Uhr, da klingelte das Telefon. Meine Schwägerin rief mich und sagte, du, das ist der Professor für dich. Und als das Telefon klingelte, da wurde mir dieses Wort aus Jesaja geschenkt, dieses fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn ich bin der Herr, dein Gott. In diesem Moment, ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wo dieses Wort stand. Das musste jetzt hinterher mein Mann fragen. Aber in diesem Moment, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich nie an einer Leukämie oder Knochenmarktransplantation sterbe, sondern wenn am Willen Gottes. Und dass, wenn ich sterbe, dass dann der Vater im Himmel selbst für meinen Mann oder für meine Kinder sorgen wird. Ich war in dem Moment so froh, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich bin dann zum Telefon gegangen und habe dann mit dem Professor gesprochen und er sagte zu mir, Frau Wende, sind wieder Krebszellen im Knochenmark und der Weg nach Heidelberg zur Knochenmarktransplantation ist jetzt für Sie dran. Das war so unwichtig für mich. Für mich war einfach nur wichtig, dass ich wieder Gottesfrieden hatte. Ich habe dann innerhalb von einer Woche ein Bett in Heidelberg bekommen, wo man zu dem damaligen Zeitpunkt noch viele Wochen und auch Monate warten musste. Heute gibt es viele Transplantationskliniken und Stationen, die es damals noch nicht gab. Ich bin dann eine Woche vor Weihnachten dort stationär aufgenommen worden. Und zwar brauchen die Ärzte eine Woche zur Vorbereitung für die Transplantation. Man wird dann so in allen Fachbereichen von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Ich kann mich gut erinnern, dass in dieser Woche auch eine Psychologin zu mir kam. Sie stellte sich vor und sagte mir dann, dass sie mich in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten begleiten würde. Ich habe dann zu ihr gesagt, dass ich keine Angst habe. Und dann meinte sie, das können Sie gar nicht beurteilen. Sie wissen ja gar nicht, was auf Sie zukommt. Dann habe ich ihr gesagt, doch, das weiß ich schon. Wir haben die Jamila begleitet. Sie hatte auch von ihr gehört und wusste, dass sie gestorben war. Und ich sage, ich habe keine Angst. Ja, sagte sie aber, woher haben Sie denn Ihre Kraft und Ihre Stärke und die Sicherheit? Und dann konnte ich ihr das zeugnishaft erzählen und auch erklären, dass mein Leben dem Herrn Jesus gehört und dass meine Schuld vergeben ist. Und dass ich einen Vater im Himmel habe, der jetzt für mich sorgt und der auch meinen weiteren Weg weiß. Ja, sagte sie, jetzt bringen Sie mich in ein Problem. Ich soll eine Studie schreiben. Was soll ich denn jetzt bei Ihnen schreiben? Und dann habe ich ihr das so gesagt. Am besten schreiben Sie es so, wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe. Und dann hat sie aufgeschrieben. Patientin ist bewusster Christ, Familie betet, die Gemeinde betet und ja, das war sehr schön. Heiligabend hat mein Mann mich dann noch einmal nach Hause geholt und wir haben das Weihnachtsfest 1988 ganz bewusst und auch froh miteinander gefeiert. Der Friede ist geblieben. Natürlich hat man bei der Verabschiedung so ein bisschen Druck im Herzen gehabt, ob wir uns wiedersehen, aber der Friede Gottes ist einfach geblieben. Am zweiten Weihnachten sind wir dann, wie gesagt, nach Heidelberg zurückgefahren. Einen Tag später hat dann meine Behandlung begonnen. Das war damals bei mir so, dass ich zunächst 4 Tage, dreimal am Tag, 20 Minuten lang eine dreifach tödliche Strahlendosis bekommen habe. So viel braucht das Knochenmark und das Immunsystem, um kaputt zu gehen. Aber die Organe leiden eben entsprechend mit. Bei mir sind damals so ganz dicke Bleiblöcke gegossen worden, die dann die Lunge abschirmen sollten. Und trotzdem, weil Rippen dorthin verlaufen, muss auch einmal richtig bestrahlt werden. Wie gesagt, das waren 4 Tage, dreimal täglich 20 Minuten lang, diese dreifach tödliche Strahlendosis. Und dann habe ich im Anschluss daran noch einmal 4 Tage, 5-mal am Tag, diese hochdosierte, diese 19-fach starke Dosierung an Chemotherapie bekommen. Dann war einen Tag Pause und am 5. Januar 1989 bin ich dann mit meinem eigenen aufgetauten Knochenmark transplantiert worden. Und das ist auch gleichzeitig der Geburtstag von unserem jüngsten Sohn, dem Tobias, der damals 11 Jahre alt wurde. Und seit diesem Tag feiern wir unseren Geburtstag immer gemeinsam. Und er legt bis heute noch großen Wert darauf, dass er der Ältere von uns beiden ist und es auch immer bleiben wird. Ja, als ich damals in Gießen lag, mit meiner Diagnose noch allein war, da habe ich gebetet, Herr Jesus, wenn du Gnade schenkst und ich gesund werden darf, auch wenn die Chancen noch so schlecht sind, das wusste ich, dann will ich weiter erzählen und Zeugnis geben von dem, was du an mir Großes getan hast. Und ich habe auch gebetet, Herr, du weißt, dass mir das Reden, das Sprechen vor Menschen schwer fällt oder nicht leicht fällt, aber dann will ich das zu deiner Ehre tun. Und als mir ein Jahr später ein junger Mann sagte, durch ihre Krankheit habe ich zu dem Herrn Jesus Christus gefunden, habe ich zum Glauben gefunden, da wusste ich, und wenn es nur für diesen einen war, dass alles doch seinen Sinn hatte.
Jetzt haben Sie so viel gehört und das will ja auch verarbeitet werden. Trotzdem vielleicht so ein paar Dinge zur Vertiefung und noch besserem Verstehen. Leukämie ist nicht gleich Leukämie. Es gibt 240 verschiedene Arten der Leukämie. Nur diese Form, die meine Inge hatte, von der Sie ja gerade gehört haben, das ist eine Form, die vom Ausbruch bis zum Tod 10, maximal 14 Tage dauert. Und das kann ich und muss ich einfach, kann gar nicht anders zur Ehre Gottes sagen. Es gibt nur sehr, 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 sehr wenige, die diese Form der Leukämie überhaupt überleben. Und wenn, dann so lange. Und darin sehen wir auch unseren besonderen Weg, dass Gott uns das so geschenkt hat, dass wir dann eben für andere Menschen in der Situation einfach besonders da sein können. Ich möchte aber trotzdem Mut machen, da wo so eine Knochenmarkspendeaktion mal irgendwo läuft, das haben Sie ja wahrscheinlich schon mal miterlebt vor etlichen Jahren, mal in Koblenz im Blur-Center oder so, dass Sie dorthin gehen und so 10 Milliliter Blut spenden. Das kann man über sich ergehen lassen. Wissen Sie, man braucht 280.000 potenzielle Spender, um vielleicht einen passenden zu finden. Deshalb haben Sie den Mut, das nur so nebenbei. Ich möchte aber so ein Stückchen einfach noch erzählen, wie und was wir so ganz praktisch erlebt haben, wie Gott durchgetragen hat. Da konnte man gar nichts dran drehen oder so. An dem Abend, bevor meine Inge da operiert werden sollte, also gleich nach Ostern, 88, kann ich Ihnen sagen, der Abschied an dem Abend, als ich dann in mein Quartier gefahren bin in Gießen, der war nicht so ganz ohne. Jedenfalls waren die Wasserstandsmeldungen sehr hoch. Als wir dann voneinander gingen und ich in meinem Quartier war, habe ich sie dann von meinem Quartier aus nochmal angerufen, weil sie war doch ziemlich bedrückt und mein Herz war auch ganz schön schwer. Und als ich sie dann am Telefon hatte, dann war ich ganz verwundert. Keine traurigen Worte, kein Schluchzen, sondern frohe, helle Stimmen. Da dachte ich, was denn jetzt passiert? Es war Folgendes geschehen. Die Nachtschwester war reingekommen, meine Schwester Hanna. Sie kommt ins Zimmer, sie lag ja alleine. Und unten auf dem Bett steht ja immer so das Nötigste an Daten, Name, Geburtsdatum, damit keine Verwechslung eintreten kann. Und sie las, Inge Wende. Inge Wende? Frau Wende, kennen Sie zufällig einen Rainer Wende? Ja, sagt meine Frau, den kenne ich, nicht? Mit dem bin ich schon viele Jahre verheiratet. Und dann sagt sie, von dem habe ich schon viele Predigtkassetten gehört. Ja, es gibt so rund 700 verschiedene Vorträge, die man auf Kassette haben kann. Das nur nebenbei. Und dann hat sich Folgendes herausgestellt. Diese Schwester Hanna war eine bewusste, gläubige Christin. Und jetzt kommt das Schöne. Sie hätte eigentlich in dieser Nacht überhaupt nicht mehr wachen müssen. Sie hatte eigentlich schon Nachtwachen frei. Aber sie bekam den Anruf während des Tages, die Kollegin ist ausgefallen, könnten Sie noch eine Nacht anhängen? Ja, Schwester Anna war bereit. So hat Gott die Dinge eingerichtet, dass sie genau, ging nur um die eine Nacht, dann auf der Station war, wo meine Frau lag. Die nächsten Nächte Vieles hat sie ja gar nicht mitbekommen. Die nächsten Nächte, ich war auf Tag und Nacht eben dann da, war ich auch nicht alleine mit ihr, sondern Schwester Hannah war dann kostenlos, freiwillig, immer da. Immer da. Noch in den kritischen Zeiten, ganz besonders da. Lass mich das auch so sagen. Es hat viele kritische Stunden und Tage gegeben. Die Überlebenschancen waren weniger als wenig. Und wenn dann die Ärzte und Schwestern, das war oft nachts auch, nur noch rein und raus gerannt sind, wirklich gerannt, dann habe ich mich einfach an ihr Bett gekniet und habe gebetet. Und das Schöne war, da hat kein Arzt, keine Schwester, kein Pfleger, keiner von denen hat irgendwelche negativen, dummen Bemerkungen oder gespöttelt. Nein, nein, die waren ja selber mit ihrem Latein am Ende. Und wie manchmal ist der Professor oder sind die Ärzte reingekommen. Ich hatte immer auf meinem Bett, was ich dann mit im Zimmer stehen hatte, so meine beiden Bibeln liegen, wo ich die dann so drin gearbeitet habe. Und dann wurde es ja dann schon mal ein bisschen bunt auch, nicht? Und so. Und dann kam der Professor und sagte, was machen Sie denn da? Was ist das denn? Ach, eine Bibel. Oh. Und wie oft sind die gekommen, ob Schwestern oder Ärzte, und haben gefragt, wieso ist in Ihrem Zimmer so eine ganz andere Atmosphäre als da links und rechts? Wieso können Sie überhaupt noch lachen? Und wie manchmal sind sie gekommen, natürlich nicht, wenn ich im Zimmer war, sondern wenn ich draußen war, habe Infusionen geholt oder irgendwas. Und sind sie gekommen und haben gefragt, können Sie nicht mal ganz schnell mit hier ins Nachbarzimmer kommen? Da liegen Menschen im Sterben. Können Sie den Angehörigen helfen? Können Sie den Sterbenden helfen? Ja, klar. Aber wie oft haben wir selber in so ausweglosen Situationen und Tagen immer wieder neu auch besondere Hilfe erfahren? Erstens, wir haben von allem gut, das ist, kommt dadurch, weil ich im In- und Ausland unterwegs bin und war, zu Diensten und Vorträgen und so, klar. Aber eben weil die Kassetten auch in Länder gingen, damals noch, da war der eiserne Vorhang noch richtig schön dicht. Und da sind die zu, weiß ich, zig Hunderten oder Tausenden Kassetten, die sind einfach so mit auch in den Osten gegangen, die hat man einfach darüber geschafft. Und selbst aus der Untergrundkirche, erstmal von allen Kontinenten, haben wir Nachricht bekommen von Menschen, die beten können, von Gemeinden, dass sie für uns beten. Von allen Kontinenten, selbst aus der Untergrundkirche damals in Russland. Das war uns eine große Hilfe. Und immer wenn es so ganz kritisch war, und wir haben ja hunderte Briefe bekommen, dann habe ich meiner Frau das einfach vorgelesen, wie Geschwister geschrieben haben aus dem In- und Ausland, dass sie für uns beten. Und immer in den allerschwierigsten Tagen, dann stand ohne Vorankündigung, ohne abgesprochen zu haben, stand der Evangeliumschor von Wetzlar, ist ja nicht so weit rüber, gerade ein bisschen Gießen, stand der Evangeliumschor, wir haben eben ein Lied von Gerhard Schnitter gesungen, ja? Gerhard Schnitter ist ja der Leiter der Musikabteilung des RAF. Und dann stand er mit diesem Auswahl-Studiochor vor der Tür und dann sangen sie ihre Lieder. Und dann haben oft so die anderen Patienten oder auch Schwestern oder so aus dem ganzen Haus, die Ärzte, haben gesagt, mein lieber Mann, das war aber ein Chörchen. Ja, schön, wunderbar. Das letzte Lied, was sie gesungen haben, war Ina. Das, was Gerhard und Elisabeth Schnitter selber durch eigene tiefe Erfahrungen geschrieben haben. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Und dann standen sie so an der halb geöffneten Tür, rein durften sie ja nicht. Inge quittierte diese Lieder oder bedankte sich, sie kriegte kein Wort raus, sondern sie weinte. Und dann sagte der Gerhard immer und Elisabeth, Inge, denk daran, es sind so viele, die jetzt auch ihre Hände falten für dich. Wenn sie so hilflos vor dieser Situation stehen, in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft oder Freundeskreis, dann weiß man ja wirklich oft nicht, was man sagen soll. Ich Gib ihnen den guten Rat. Manchmal ist es besser, sie sagen kein Wort. Gar nichts. Manche Worte sind so daneben. Das empfindet der Betroffene viel stärker, als Sie sich das vorstellen können. Sagen Sie gar nichts. Aber nehmen Sie den Betreffenden einfach mal in den Arm oder legen Ihre Hand auf seine Hand. Manchmal darf man, ich bin ein Mann, wir haben vieles durch, ich weiß, was das bedeutet. Aber manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn man einen Betroffenen einfach mal in den Arm nimmt und mit ihm gemeinsam eine Strophe weint. Ist das so schwer, auch mal zu zeigen, dass man mitleidet, keine Antwort weiß? Noch viel besser ist natürlich, wenn man jemanden in den Arm nehmen kann, vielleicht eine Strophe mit ihm weinen, aber mit jemandem beten. Sie glauben gar nicht, was das bedeutet. Und das tun wir auch ganz praktisch, wenn wir mit diesen Menschen in Kontakt sind. Einmal telefonisch, dass wir sie auf der Intensivstation oder wo sie sich jetzt gerade in der Therapie befinden, dass wir so täglich Kontakt halten am Telefon. Wenn ihnen das Wasser am Hals steht und sie nicht mehr weiter wissen, dass sie uns einfach anwählen, dann sagen wir, okay, auflegen, wir rufen zurück. Muss ja nicht auf Ihre Kosten gehen. Und vom Krankenhaus ist es ja noch teurer als im Normalbereich. Und dass wir so mit diesen Menschen sprechen, sie versuchen zu ermutigen, ihnen praktische Tipps geben aus der eigenen Erfahrung, das gehört auch dazu. Dass wir Hilfestellung geben für die Familie, für die Kinder, gerade im Blick auch auf die Schule. Dass wir Hilfestellung geben den Angehörigen. Wussten Sie, dass 2/3 der Ehen bei schweren Krebserkrankungen kaputt gehen? Wie soll denn dann der Betroffene damit umgehen? Aber das ist oft nicht nur so, dass wir so von oben runter jetzt urteilen könnten und sagen, wie kann man nur jetzt diese arme Frau oder diesen armen Mann da alleine lassen? Nein, das ist genau das Problem. Man fühlt sich selber so hilflos, man steht da, und dieses Nichtstun-Können, diese Hilflosigkeit, führt in vielen Bereichen einfach dazu, dass man das nicht mehr tragen kann. Ich habe das ja damals so selber formuliert, wenn man einen Menschen liebt, der da so liegt, dann leidet man sich kaputt. Das ist auch so. Aber jemandem zu sagen, du, ich bete für dich, oder wie gesagt, noch schöner, mit dem Betroffenen beten kann, ob am Telefon oder so am Bett. Das ist eigentlich die größte und beste Hilfe, die man überhaupt jemandem anbieten kann. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wird mir ganz schlecht. Aber ich möchte Ihnen doch noch so etwas rüberbringen. Ein Erlebnis zum Beispiel, was wir so hatten, wie Gott in unglaublicher Weise eingegriffen hat. Und zwar, meine Frau erzählte ja, so die erste Chemotherapie April, die zweite im Mai 88, dann im Juni die Knochenmarkentnahme und dann kam ja ab 1. August diese hochdosierte Chemotherapie. Und das wissen Sie ja wahrscheinlich schon aus dem, was Sie so mal mitbekommen haben. Chemotherapie bedeutet, dass dann eben unter anderem auch die Schleimhäute kaputt gehen. Und das ist auf sehr schwer zu ertragen. Also nicht nur, dass die Haare ausfallen und viele andere Probleme, diese Schleimhäute, Mundschleimhaut und, im ganzen Körper. Und dann war das bei der Hochdosierten, wie bei den anderen zunächst ja auch, dass der ganze Mund kaputt geht und dann muss das dann desinfiziert werden. Und ich will da gar nicht ins Detail gehen, meine Frau sagte nur, ich verliere den Verstand vor Schmerzen. So. Jetzt kam die Hochdosierte. Da hatten wir nicht 8 Tage Chemotherapie, sondern nur 6, aber das 19-fache. Nur, die meisten sterben bei dieser Chemotherapie in den ersten 3-4 Tagen. Aber es geht um alles oder nichts. Was will man machen? Und dann war diese hochdosierte Chemotherapie, der 7. Tag war dann Pause, am 8. brach dann der Mund schon auf. Im Normalfall hat man immer gerechnet, so vom ersten Tag an, so bei der normalen Chemo, so am 15. Tag etwa. Aber jetzt schon am 8. Und Meine Frau war so am Ende nach dieser Tortur, ich aber auch, dass sie dann sagte, warum greift der Jesus jetzt nicht ein? Ich kann nicht mehr. Ich sage Ihnen ehrlich, ich konnte auch nicht mehr. Was sollte ich ihr noch sagen? Ich war selber durch die Tage und Nächte so am Ende. Man musste ja wirklich helfen, dass sie überhaupt brechen konnte. Sonst wäre ja alles nur schief gegangen, ja. Und dann habe ich mich einfach an ihr Bett gekniet und habe gebetet. Habe gesagt, Herr Jesus, ich weiß einfach nicht mehr, was ich meiner Inge noch sagen soll. Ich habe ja alles versucht zu sagen, was möglich war, aber ich kann sie nicht mehr trösten. Ich weiß nicht mehr. Aber du bist doch immer noch der große und lebendige Gott. Und ich vertraue sie dir jetzt an. Du kannst immer noch. Wir geben das jetzt in deine Hand. Am nächsten Morgen kam der Stationsarzt und das ist ganz wichtig, wenn der Mund kaputt geht, das ist ja das Einfallstor für die Bakterien, Viren, Schimmelpilze und so weiter. Das kann tödlich sein. Und deshalb achten die Ärzte dann sehr genau darauf, dass das gut abgedeckt wird durch Desinfektionsmittel und so weiter. Er kam dann rein, schaute sich das an und sagt, was ist das? Da muss ich den Oberarzt holen. Er holte den Oberarzt, der schaute sich das auch an und dann sagte, da muss der Professor her. Der Professor kam, hat den Mund ausgeleuchtet mit der Taschenlampe und sagte, was haben Sie getan? Und dann wörtlich sagte er, Sie haben keine Leukozyten und keine Thrombozyten mehr. Leukos sind diese weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten, diese Blutblättchen, die zur Blutgerinnung dienen. Sie haben null, Sie sind auf null durch die Chemotherapie. Woher kommt die neue Haut? Der ganze Mund war ausgekleidet mit einer neuen Haut. Und unten drunter, die war wie so eine milchige Haut, da konnte man diese ganzen Geschwüre sehen. Und diese Haut ist erst abgefallen, wo die eigenen neuen Blutzellen dann hochkamen. Das von innen abheilte, dann ist diese Haut abgefallen. Dieser Professor ist dann zu den Schwestern gegangen, ins Dienstzimmer, und hat Folgendes gesagt. Ich muss dazu sagen, ich habe den Schwestern alle so einen Stapel Kassetten gegeben, biblische Vorträge, dass sie den Herrn Jesus kennenlernen sollten, klar. Sie haben ja uns immer wieder gefragt, woher nehmt ihr eure Kraft und so weiter. Das erlebten sie auch praktisch. Dann ist er ins Dienstzimmer gegangen und hat gesagt, von den Kassetten will ich auch ein paar haben, hinter das Geheimnis will ich kommen. Ja, wir beten immer noch für ihn, aber er ist sehr offen. Er verteilt auch unsere Broschüre und er sagt den Betroffenen, da können Sie anrufen. Da können Sie anrufen. Es sind inzwischen viele Kliniken, wo diese Broschüre verteilt wird und angeboten wird durch die Ärzte, durch die Schwestern, durch das Pflegepersonal und so weiter. Oder dort ausliegen, auf den Transplantationsstationen. Inzwischen haben wir über 85.000 Stück von diesen Dingern unterwegs. Das ist uns wirklich ein Riesenwunder, dass das alles so auch finanziell geschenkt wurde. Ja, unsere Arbeit, die wir heute machen, sieht eben ganz praktisch so aus, Menschen in dieser Situation in besonderer Weise zu begegnen. Es hat eigentlich damit angefangen, dass wir selber auf diesen Stationen ja wirklich gelebt haben. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir nach Heidelberg mussten zur Nachuntersuchung. Und dort begegneten uns Menschen, die wir in der Zeit der Behandlung dort auch gesehen hatten. Ich holte den Plan ab, dort im Arztzimmer, was da alles so nachuntersucht werden sollte. Ich klopfe, ich öffne die Tür, da sitzt ein Ehepaar diesem Arzt gegenüber. Und der Arzt sagt, einen Moment, ich gebe Ihnen gleich die Unterlagen raus. Er brachte mir dann die Unterlagen und damit kam auch ein Ehepaar heraus. Sie standen mir gegenüber, sie erkannten mich sofort. Wir waren ja bekannt auf der Station. Es war sehr schnell bekannt, dass die Leute sagten, da ist ein Pastor, mit dem kann man reden. Das haben die Schwestern noch weiter gesagt. Dann standen sie mir so gegenüber. Und dann sagte die Frau, maximal noch 6 Wochen. Und dann legte die Frau ihren Kopf auf die eine Schulter bei mir und der Mann auf die andere und sie weinten wie die kleinen Kinder. Und immer mehr hat sich das so rumgesprochen und dadurch ist diese Arbeit immer mehr geworden und wir konnten gar nicht mehr anders, als uns dieser Arbeit zu stellen. Und heute sind wir unterwegs im In- und Ausland, wie gesagt im deutschsprachigen Raum und inzwischen in Moldawien, und versuchen Menschen in dieser Situation zu begegnen. Als wir jetzt in Moldawien waren, da war das oft sehr erschütternd auf diesen Stationen, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, dieses Elend, diese Armut, diese Hoffnungslosigkeit dort, danke, danke, diese Hoffnungslosigkeit dort. Und dann, wenn Sie sich vorstellen, in vielleicht 16 Quadratmeter sind da 5 Betten. Es gibt keine Bettwäsche. Da muss sich jeder so das Nötigste selber mitbringen. Da gibt es kein Essen, da muss ein Angehöriger irgendwie da sein, der sie versorgt. Und dann sagte uns vielleicht so eine Frau Anfang 30, wir sind so durch die Zimmer gegangen, haben eben ja, Brot und Lebensbrot gegeben, ganz praktische Dinge, Hilfen, aber auch natürlich Evangelium. Und dann sagte so eine junge Frau, Mutter, habe ich überhaupt eine Chance? Was man da erlebt, ist furchtbar. Aber auch hier in Deutschland ist das nicht einfach. Die Familien sind meistens in großer Not, auch oft finanziell in großer Not. Und da einfach ganz praktische Hilfestellung zu geben. Wir haben unter anderem auch einen Anwalt, der sich bereit erklärt hat, so hat Gott uns so Stück um Stück Hilfen gegeben aus allen Ecken. Das ist ein Professor, Doktor, das ist immer sehr gut, wenn der so mit seinem Briefkopf und so weiter einen Brief an eine Bank schreibt, dann klingt das ganz anders, als wenn da so dieser arme Kranke steht, so als Bittsteller. Da sagten die Banken, radikal, das können Sie erleben. Nein, wieso? Weil sich eine Kreditverlängerung so irgendwie Laufzeit verändern. Nein, nein, das Geld am 1. auf dem Konto oder Konto gesperrt, Ende der Vorstellung. So läuft das, ganz praktisch. Und so gehen Familien kaputt. Und so haben wir das und erleben das ganz praktisch auch. Und da zu helfen, in den praktischen wie in den geistlichen Dingen, vorzubereiten. Ja, die Zeit, eigentlich haben wir gesagt, so eine gute Stunde, okay, aber darf ich noch ein Beispiel erzählen, so zum Abschluss? Ja, ich habe hier einen ganzen Zettel voll, aber dann möchte ich Sie einfach mitnehmen in eine Situation, eine Familie aus dem Westerwald. Wir hatten Kontakte, will das Umfeld jetzt ganz kurz machen, einfach der Vater hatte und der Bruder, sie hatten von uns eine Broschüre und auch eine Kassette in die Hand bekommen. Er hatte sich die Kassette, sowas ähnliches wie heute Abend, Diagnose Krebs, wie kann man damit leben, hatte sich unterwegs im Auto angehört. Er kam nach Hause und sagte dann, wir waren uns auch begegnet, sagte dann, da habe ich einen Pastor kennengelernt. Jedenfalls die Familie kann ganz anders mit dieser Not oder dieser Situation umgehen. Wir begegneten uns dann bei einer Aktion und in Koblenz. Und dann hat er uns angesprochen, meine Frau und mich, und gefragt, ob wir bereit wären, sie einmal zu besuchen, weil die Tochter, 16 Jahre, Name Tamara, selber auch Leukämie hätte. Und sie nicht bereit sei, sich therapieren zu lassen, vor lauter Angst. Wir haben das natürlich bejaht, sind dann dorthin gefahren, haben also einen Termin gemacht, hingefahren, haben sie besucht. Und dann saßen wir 2 Stunden dort und die haben uns gelöchert mit Fragen. Kann man sich ja vorstellen. Und die haben uns also wirklich einfach ausgesogen in ihrer Not. Nach etwa 2 Stunden habe ich dann gesagt, also ich denke, das reicht jetzt, muss dazu sagen, die ganze Familie saß so beieinander, auch die Oma und so. Und sie waren einfach in ihrer Not gebannt. Immer wieder haben wir versucht, ihnen so etwas von der Hoffnung des Evangeliums, dieser Geborgenheit, die wir in Jesus Christus haben dürfen, trotz dieser Not oder gerade in dieser Not, rüberzugeben. Aber man hatte oft den Eindruck, die sind auf diesem Ohr total taub, die kriegen das überhaupt nicht mit. Und als ich dann sagte, ich denke, wir sollten jetzt so langsam zum Schluss kommen, weil Tamara, aber auch Eltern, Geschwister, was ich, ihr müsst das als Familie auch alles erstmal, diese ganzen Informationen verkraften. Dann sagte mit einem Mal die Mutter: Können Sie Tamara helfen? Puh, was erwartet die? Können Sie sich vorstellen, welche Gedanken mir da durch den Kopf alle geblitzt sind? Und dann habe ich zurückgefragt: Was stellen Sie sich denn vor an Hilfe? Und dann sagte die Mutter: Können Sie Tamara helfen beim Sterben? Und da habe ich gesagt: Ja, das können wir und dazu sind wir auch bereit. Deshalb unser Dienst ist mit sehr vielen Tränen verbunden. Und auch mit Sterben. Und darum es war nicht so einfach. Tamaras Mutter sagte nämlich noch etwas Zweites. Sie sagte: Tamara hat immer einen Satz im Kopf. Und wir wissen nicht, was dieser Satz bedeutet oder wo der steht, wer das gesagt hat. Vielleicht können Sie uns da helfen. Und dann denke ich nur so: Mensch, hoffentlich jetzt nicht so ein New Age-Krempel da oder irgend weiß ich was für... ja. Und dann fragte ich so: Was ist das denn für ein Satz? Und dann sagte die Mutter: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann rutschte mir das so raus. Da steht Johannes 14, Vers 6. Das hat der Jesus gesagt. Und die Mutter ganz erstaunt: Das wissen Sie so einfach? Ja, ich sage, ich denke, das dürfte das kleine Einmaleins sein, ja. Als Pastor sollte man das wissen, ja. Nur, sie sagte dann: Tamara hat ihren Pastor gefragt und er hat ihr geantwortet: Wenn ich es finden sollte, sage ich dir Bescheid. Sie hat nie Antwort bekommen. Aber das musste so sein. Gott hat es genau so geführt, dass wir jetzt so Gelegenheit hatten, ihnen als Familie dann zu erklären, was bedeutet eigentlich dieses Wort. Und dann habe ich ihnen erklärt, so diese ganze, so in großen Zügen, die Rettungsaktion Gottes in Jesus Christus, nicht so vom Sündenfall angefangen, Trennung von Gott total getrennt. Und jetzt kommt, ja, so diese verschiedenen Bünde, die Gott gemacht hat, aber jetzt kommt der Jesus in diese Welt, um wieder diese Liebesbeziehung herzustellen, um diesen Kontakt wieder zu ermöglichen zu dem Vater im Himmel. Und da, wo wir ganz ehrlich zu dem Herrn Jesus kommen, ihm unser Leben anvertrauen, ihm das, was uns von Gott ursprünglich ja trennt, nämlich die Sünde, dass wir ihm das ehrlich bekennen, dann übernimmt der Jesus genau diese Last der Schuld und der Sünde und versöhnt uns mit Gott dem Vater. Und dann haben wir wieder einen Vater im Himmel. Das habe ich Ihnen so ein bisschen ausführlicher natürlich noch erklärt. Und dann habe ich gefragt: Darf ich mit euch beten? Und dann die Mutter wieder als Erste. Sie sagte: Ja, bitte. Da war das Eis geschmolzen. In den nächsten Tagen, ich war ja nun viel unterwegs, hat Tamara sehr, sehr häufig bei meiner Frau dann angerufen. Und sie hatte immer noch Fragen, Fragen, Fragen. Und sie wollte dann doch noch einmal so ganz konkrete Dinge mit mir besprechen. Und dann haben wir uns halt ausgemacht, wann ich dann wieder da war, dass ich mit den Eltern kam. Sie haben uns dann besucht. Die Eltern saßen mit meiner Frau im Wohnzimmer, Tamara mit mir in meinem Arbeitszimmer. Und dann hat dieses Mädchen, 16 Jahre, dann hat sie ganz konkret gefragt: Wie sieht das Sterben bei meiner Leukämieform aus? Oh, ich kann Ihnen sagen, mir ist manchmal fast die Luft weggeblieben, ehrlich zu sagen und doch so, dass es zu verkraften ist. Das ist manchmal ganz schön schwer. Und dann, als wir das abgehandelt hatten, wollte sie genau wissen, was sagt eigentlich die Bibel darüber? Was passiert, wenn ich sterbe? Was ereignet sich dann? Was kommt eigentlich denn dann danach? Und dann habe ich mit ihr die Bibel rauf und runter gewälzt. Das heißt, wir haben die Stellen aufgeschlagen, habe ihr das vorgelesen und erklärt. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und dann hat Tamara bewusst ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Und als wir Amen gesagt hatten, Dann sagte sie zwei Sätze. Der erste Satz war: Jetzt kann ich sterben. Der zweite Satz war: Ich dachte bis dahin, meine Leukämie sei nur Verlust. Sie ist mir zum Gewinn geworden. Ich habe den Herrn Jesus kennengelernt. Jetzt habe ich ewiges Leben. Tamara ist behandelt worden, Chemotherapie, Transplantation in Nijmegen in Holland. Aber ein Jahr nach der Transplantation, obwohl alles gut war, ist sie von einem Tag zum anderen in ein Rezidiv gekommen. Das ist das Schlimmste, was man so erleben kann, also erneuter Ausbruch der Erkrankung. Wir haben sie dann begleitet, das letzte Stück ihres Weges, sind auch am letzten Tag ihres Lebens bei ihr gewesen, haben an ihrem Bett gesessen, links und rechts, ihre Hand gehalten, mit ihr gebetet, sie gesegnet. Und wir sind dann gegen Abend nach Hause gefahren. Wir waren noch gar nicht so sehr lange zu Hause, dann kam der Anruf der Eltern: Tamara ist gestorben. Aber das ereignete sich, und das darf ich Ihnen auch noch sagen, folgendermaßen: Die Eltern und der Bruder waren da, mit im Zimmer, in der Uniklinik. Und mit einem Mal merkte der Vater, dass sich was verändert. Ich muss dazu sagen, die Eltern, Großeltern, Bruder, ganze Familie ist zum Glauben gekommen durch diese Situation. Der Vater merkte also, dass sich was verändert, hat Tamara angesprochen: Tamara, ich glaube, dass sich der Jesus jetzt heimholt. Dann hat er sich verabschiedet von Tamara, dann die Mutter, dann der Bruder, dann sich dann niedergekniet an ihrem Bett. Der Vater hat gebetet, als er dann Amen sagte, machte Tamara ihren letzten Schnaufer und war daheim. Ja. Deshalb muss ich Ihnen so zum Schluss noch drei Sätze sagen. Der erste Satz: Sterben kann nur der, der Leben hat. Sterben kann nur der, der Leben hat. Leben heißt Jesus Christus. Und das andere: Leben kann nur der, der sterben kann. Leben kann nur der, der sterben kann. Und das andere für uns alle, auch wenn Sie in Ihrem Leben die Diagnose Krebs noch nie gehört haben: Ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass es nie geschehen möchte. Aber trotzdem, wir können uns dem nicht verstecken. Wir müssen uns dem stellen. Drei Fragen stellt das Sterben. Die erste Frage heißt Sinnfrage, die zweite Schuldfrage und die dritte die Ewigkeitsfrage. Sinnfrage, Schuldfrage, Ewigkeitsfrage. Welche von diesen dreien muss als erstes gelöst werden? Die Schuldfrage. Nur da, wo meine Schuldfrage vor Gott durch den Herrn Jesus gelöst wird, es gibt sonst keine Lösung. In keiner Weltreligion auf diesem Planeten Erde. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Schuldfrage zu lösen. Und das geschieht durch den Herrn Jesus. Und dann ist auch Ihre Sinnfrage und die Ewigkeitsfrage gelöst. Und das wünsche ich Ihnen. Lasst uns jetzt einfach einen Augenblick still werden und dann werde ich betend schließen. Sie haben einfach für sich selber so die Gelegenheit, betend einfach Gott, dem Herrn Jesus, jetzt auch ganz praktisch Antwort zu geben. Vater im Himmel, Danke, dass wir dich so ansprechen dürfen, weil du uns in dem Herrn Jesus Christus ganz nahe gekommen bist. Herr Jesus, und du bist gekommen in diese Welt, weil du uns so sehr liebst. Und du hast es gewagt, nicht nur in diese Welt zu kommen, sondern stellvertretend dort am Kreuz von Golgatha für uns, für mich zu sterben. Deine Liebe hat dich dort ans Kreuz gebracht, weil du gerne wolltest, dass wir wieder einen ganz persönlichen Vater im Himmel haben. Danke, dass wir so kommen dürfen, jetzt hier, dass du unsere Herzen kennst. Du durchschaust uns. Und wir danken dir, dass du uns auch hier jetzt in Liebe anschaust. Weißt um all die Dinge, die unser Leben bis dahin bestimmt haben. Weißt um all das, was uns von dir trennt oder was uns Mühe macht, Angst und Sorge bereitet. Wir möchten uns einfach in deine gute Hand begeben. Alles, was Sünde, was Schuld ist, dich bitten um Jesu Willen, dass du uns das vergibst. Und alles das, so was vor uns liegt, an Zeit, die du uns noch schenkst, Herr, wir erbitten, dass du die Führung übernimmst. Ich will dein sein und bleiben. Für Zeit und Ewigkeit. Nimm du mein Leben ganz hin. Ich möchte unter deiner Führung und zu deiner Ehre leben. Ich bete dich von Herzen an. Amen. Wenn es auch schon etwas später geworden ist, es tut mir leid, aber ich hoffe, sie hat es nicht so doll gestört, dann darf ich noch auf so ein paar Dinge schnell aufmerksam machen, die Sie da draußen am Tisch bekommen. Diese Broschüre, Mein Leben zwischen Angst und Hoffnung, gibt es in 6 verschiedenen Sprachen. Ich sage dazu gleich, Sie können die auch in größeren Mengen mitnehmen, wenn Sie Kontakte haben zu Arztpraxen oder vielleicht selber Arzt sind oder Krankenschwester im Krankenhaus oder so. Helfen Sie doch Menschen, dass sie in der Notlage, in der sie sich dann befinden, Hilfe bekommen. Danke, dass Sie so gut und so ruhig zugehört haben. Wenn Sie aber noch Fragen haben, wir sind für Sie da.